Deutschlandfunk Kultur heute.
Mit Stefan Koldehoff. Guten Tag. An einem Tag, an dem in den USA überall noch mehr Flaggen wehen als ohnehin schon immer. Der 4. Juli, der Independence Day, erinnert an die Ratifizierung der Unabhängigkeitserklärung 1776. Seitdem verstehen sich die Vereinigten Staaten von Amerika als Demokratie, als größte der Welt. Und auch das wird am 4th of July gefeiert. In die Feierlaune mischt sich in diesem Jahr bei vielen US-Amerikanerinnen allerdings auch Beklemmung. Wie stabil ist diese Demokratie noch? Das fragen sich laut Umfragen einige. Schießereien und Waffengesetze, die Rücknahme des Rechts auf Abtreibung, manipulierte Wahlbezirke. Gestern erst wieder ein toter schwarzer Mann, dessen Körper nach einer Verkehrskontrolle 60 Schusswunden aufwies. Dazu die Enthüllungen über eine unmittelbare Beteiligung der Trump-Regierung am versuchten Staatsstreich vom 6. Januar 2021 am Kapitol. Und dann die jüngsten Ankündigungen des Obersten Gerichtshofs, man wolle demnächst darüber nachdenken, ob die Bundesstaaten nicht nach eigenem Ermessen darüber entscheiden sollten, durch welche Wahlleute sie den Präsidenten mitwählen, ganz gleich, welche Partei in diesem Staat die Wahl gewonnen hat. Stefan Bierling, Professor für internationale Politik und transatlantische Beziehungen an der Uni Regensburg, habe ich gefragt, ob er den Begriff Demokratie im Augenblick noch für angemessen hält.
Ja, auf jeden Fall. Es ist natürlich eine Demokratie. Die Gewaltenteilung funktioniert noch einigermaßen. Der Rechtsstaat ist trotz dieser Urteile des Bundesverfassungsgerichts noch in Ordnung. Es gibt durchaus auch zwischen dem Föderalismus und dem Bundessystem Kompetenzteilungen und auch die freien Medien sind im Letzten die Garantie der amerikanischen Demokratie. Aber sie ist natürlich in keinem guten Zustand. Sie ist massiv bedroht und eingeschränkt und alles, was wir gerade jetzt noch erfahren dazu, über das, was wir am 6. Januar 2021 mit eigenen Augen gesehen haben, dass es eben nicht so eine spontane Aktion war von Donald Trump, wo er ein paar Wildgewordene aufs Kapitol losjagte, sondern dass er sich an die Spitze der Aufrührer und Rebellen stellen wollte, das lässt wirklich Schlimmes befürchten für den weiteren Gang der demokratischen Entwicklung in Amerika.
Ist es denn die Republikanische Partei, die das im Moment vorantreibt, oder ist es die Bevölkerung, die da tatsächlich zum Ausdruck gibt, so wollen wir nicht mehr?
Das sind kommunizierende Röhren, würde man wahrscheinlich in der Naturwissenschaft sagen. Die Republikanische Partei geht immer weiter nach rechts, wobei rechts vor allem heißt, sie nimmt sich unter Donald Trump der Sorgen und Nöte von Leuten an, die glaubt, dass die Geschichte gegen sie läuft. Und das sind vor allem schlechter ausgebildete Weiße, die massive Probleme haben, damit zurechtzukommen, dass die USA eine multikulturelle Demokratie werden, dass die Einwanderung ein Wesensmerkmal der Vereinigten Staaten geworden sind, dass Ausbildung heute sehr viel stärker und verbreiteter ist, dass man eben, wenn man sozusagen an alten patriarchalen Ideen festhält, der Mann, der weiße Mann, ist sozusagen der Mittelpunkt des Universums, dann wird es sehr schwierig werden. Die Demokraten überziehen zum Teil, indem sie genau diese progressive Agenda, diesen ewig gestrigen reinprügeln, ewig gestrigen mal in Anführungszeichen gesprochen, und da fühlen sich diese Leute noch mehr ausgegrenzt. Denken Sie an Barack Obama, der damals sagte, das sind Hinterwäldler im mittleren Westen, die sich noch an Religion und an Waffen festhalten, weil sie sonst nicht viel haben im Leben. Hillary Clinton hat gesprochen von den Deplorables, den Bemitleidenswerten, die eben mit dieser modernen, progressiven Seite der USA, vor allem an den Küsten, nicht mithalten können. Also da hat sich so ein Kulturkampf entwickelt, wo Trump und die Republikaner im Gefolge sich im Grunde in unterschiedlichen Universen bewegen.
Aber man war doch mal unglaublich stolz auf diese Demokratie, auf die Kultur der Demokratie. Die Amerikaner haben uns das nach dem Krieg beigebracht. Was ist denn daraus geworden? Gar nichts mehr?
So leicht würde ich jetzt auch nicht drüber hinweggehen. Denken Sie daran, dass Amerika nach wie vor in der Welt die Führungsmacht ist und auch ja, uns Europäer im Letzten zusammenhält. Wie hätten wir reagiert auf den Überfall Putins auf die Ukraine, wenn wir das nur als EU EU oder als NATO ohne die USA hätten machen müssen. Wir wären weder materiell noch von der Organisation der Führung überhaupt fähig gewesen, das zu tun. Wir sind ja in Europa ein Hühnerhaufen. Aber gerade deshalb muss uns natürlich Sorge bereiten, was im Inneren passiert. Und da müssen wir uns natürlich als Europa schon auch Sorgen machen, dass Amerika diese Führungsfähigkeit, die sie ja für uns in Europa seit 1941 bewiesen haben, dass sie die behalten. Und das hat natürlich auch damit zu tun, wie stark sie sich innenpolitisch in diesen Grabenkämpfen verzetteln. Und im Moment macht es den Eindruck, als ob dieses Verzetteln wirklich ziemlich katastrophale Konsequenzen haben könnte. Etwa mit einer Wiederkandidatur von Trump. Ob er dann nochmal gewinnt, ist eine andere Frage. Aber der Trumpismus ist mittlerweile in der Republikanischen Partei nicht nur salonfähig, das ist die einzige Ideologie, die dort zählt.
Aus dem, was Sie jetzt gesagt haben, entnehme ich aber, aus Ihrer Sicht gibt es noch Hoffnung. Das düstere Lied vom Ende der Demokratie, das manche gerade anstimmen, das singen Sie nicht mit.
Nein, es gibt natürlich immer Hoffnung im persönlichen Leben und im politischen allemal. Die Horrorszenarien sind größer geworden, aber es gibt vor allem eine große Hoffnung. Die Demografie der USA verändert sich dramatisch in Richtung bessere Ausbildung, neue Minderheiten, Ethnien, Zuwanderung, die eben nicht auf diesem sehr nativistischen Kurs, auf diesem ja fast rassistischen Kurs sind.
Der Politologe Stefan Bierling über die erodierende Demokratie in den USA. Vielen Dank. Wiederentdeckung eines vergessenen Künstlers, das zieht in der Regel, wenn ein Museum Aufmerksamkeit für eine Ausstellung haben will. Und wenn dann noch die Rede von der ersten musealen Einzelausstellung überhaupt ist, dann funktioniert das nochmal so gut. Also ist Carsten Probst in die neue Nationalgalerie in Berlin gegangen und hat sich dort die Werkschau von Sascha Widerhold angesehen. Geboren 1904, gehörte zum Kreis von Herbert Waldens legendärer Avantgarde-Galerie Der Sturm und hat gemalt und gezeichnet, bis das Anfang der 1930er nicht mehr ging. Herr Probst, und was hat er gemalt? Was ist das Besondere an Widerholds Werk?
Ja, zunächst einmal, Herr Koldorf, es sind schon vom Format her sehr auffallende Werke, ungewöhnlich groß für die Zeit der modernen Malerei, vor allem das Gemälde Bogenschützen von 1928, das bei der Wiedereröffnung der neuen Nationalgalerie jetzt vor einem Jahr, nach langer Umbauphase, prominent präsentiert wurde. Das ist mit 2,10 Meter auf 2,70 Meter schon wirklich sehr auffallend, auch wegen seiner Farbintensität, dieser und dann unüberschaubar vielen durcheinander wirbelnden geometrischen Formen und so ornamenthaften Versatzstücke. Manche sprechen da schon von einem überwältigenden Seherlebnis. Es ist eine Malerei, die so ein wenig zwischen Abstraktion und konkreter Malerei fast hin und her zu wirbeln scheint und für manche auch die 70er Jahre sogar mit der psychedelischen Malerei vorwegnimmt. Man kann sagen, in jedem Fall, es ist eine virtuose, akribisch komponierte Malerei, die sehr flächig gehalten ist, auch sehr suggestiv, dann aber in den Raum einstrahlt. Andererseits sieht man, finde ich, aber auch schon sehr viele Einflüsse seiner Zeit wieder. Den Futurismus, den Dadaismus zum Beispiel. Man sieht ein bisschen Kurt Schwitters, auch Robert Delaunay mit seinen leuchtenden Farbkreisen zum Beispiel. Aber auch als Bühnenbildner, der Sascha Widerhold auch war, hat er relativ viele Anlehnungen an den Geist seiner Zeit. 1928, das muss man allerdings auch dazu sagen, war Widerhold gerade mal erst 24 Jahre alt. Also hatte sein Studium auch noch nicht so lange hinter sich und stand erst am Anfang.
Und jetzt erst wiederentdeckt, stimmt das? Was weiß man über sein Leben, über sein Werk?
Ja, das stimmt bedingt. Es gab Anfang der 60er Jahre schon einmal einen Versuch, würde ich sagen, noch zu Widerholz Lebzeiten durch Karl Laszlo, einen ungarischen in Basel ansässigen Kunsthändler, der Auschwitz überlebt hatte, Mitbegründer übrigens der Kunstmesse Art Basel. Der hatte Bilder von Widerholz in alten Katalogen, eben von Herbert Waldens Galerie Der Sturm, wiederentdeckt. Und auf diese Weise kam dann Widerholz ganz kurz vor seinem Tod in einer Ausstellung der Nationalgalerie Berlin 1961 noch zu einer Ausstellung von ein oder zwei Werken, die aus dem Zeitraum dieser Galerie Sturm kamen. Aber eben als er dann gestorben war, erlahmte das Interesse anscheinend wieder. Und das jetzt ja, gezeigte Gemälde, die Bogenschützen von der Neuen Nationalgalerie, das wurde erst vor wenigen Jahren entworfen. Ansonsten ist sehr wenig über sein Leben bekannt, dass er in Düsseldorf und in Berlin studiert hat, weiß man. Aber ansonsten eben nur dieses wesentliche Datum 1933 hat er aufgehört zu malen.
Und weiß man, ich meine, die Erklärung liegt nahe, aber das, was Sie gerade beschrieben haben, klingt nicht explizit politisch. Weiß man, warum er seine Karriere als Künstler beendet hat oder beenden musste?
Es scheint, finde ich, aus heutiger Sicht so ein ganz bewusster Rückzug gewesen sein. Offenkundig war es ihm unmöglich, sich als Künstler, der öffentlich ausstellen wollte, sich irgendwie in eine innere Emigration zu begeben oder sich in den politischen Verhältnissen irgendwie da zurechtzufinden. Sicherlich, es gibt keine politischen Statements. Vielleicht hat er, so erkläre ich es mir, in seiner Malerei auf eine Dynamik der Modernität gesetzt, die ihm durch den Nationalsozialismus völlig desavouiert vorkam. Also hierzu gibt es bislang eigentlich aber nur Vermutungen.
Herr Probst, zum Schluss noch. Die Wiederentdeckung des Werks war teilweise euphorisch aufgenommen worden in anderen Medien. Stimmen Sie ein? Muss die Kunstgeschichte neu geschrieben werden?
Ja, neu geschrieben sicher nicht. Mein Eindruck ist, dass die derzeitige Begeisterung für die 1920er Jahre ganz allgemein dazu so beiträgt, Stichwort Babylon, Berlin und so weiter, dass es hier jetzt also in der Nationalgalerie in Berlin, in der Neuen Nationalgalerie, zu einer solchen monografischen Ausstellung kommt. Aber andererseits, für mich lenkt das den Blick auch nochmal darauf, dass dieser Kreis von Künstlern aus den 20er Jahren rund um Herbert Waldens Galerie Der Sturm noch generell relativ wenig erforscht ist. Und diese Wiederentdeckung von Sascha Widerhold ist sicherlich ein wichtiger Anstoß mal für eine weitere kunsthistorische Erforschung. Das ganz bestimmt.
Carsten Probst, vielen Dank. Über Sascha Widerhold in der Neuen Nationalgalerie Berlin. Der Antisemitismusstreit um die Documenta 15 hat die eigentliche Absicht des Kuratorinnenkollektivs Juan Grupa zugedeckt. Man wollte auf Themen aufmerksam machen, die in der Welt jenseits von Europa und Nordamerika die Menschen beschäftigen. Und das wollen wir in den kommenden Tagen auch tun. Und beschreiben wollte man, wie diese Themen dort in der Kunst thematisiert werden. Auf Kuba zum Beispiel, in China. Und erstmals sind auch Gruppen vom afrikanischen Kontinent in Kassel vertreten. Das Nest Collective aus Kenia zum Beispiel engagiert sich auf vielen Feldern. Postkolonialismus, Restitution von Raubkunst, Identitätsfragen, Ökologie. Aber auch bei den Auswirkungen des Exports von Altkleidern und Elektroschrott. In Kassel zeigt die Gruppe eine Multimedia-Installation aus genau diesen beiden Materialien. Return to Sender, zurück an den Absender, Sabine Oelze berichtet.
Die farbenfrohe Hütte ist ein echter Blickfang auf der grünen Wiese der Karlsaue. Graue, rote, gelbe, blaue Stoffpakete, gestapelt zu einem Altkleiderhaus. Von weitem erinnert die Installation an eine Skulptur von Donald Judd, einem Hauptvertreter der Minimal Art. Doch sie besteht nicht aus abweisendem Stahl, sondern aus alten Vorhängen, T-Shirts, ausrangierten Bettlaken. Gnocchi Njumi ist Gründungsmitglied von The Nest Kollektiv, einem KünstlerInnen-Kollektiv aus Nairobi.
44 Bales make up the structure.
Die Hütte besteht aus 44 Ballen gebrauchter Textilien. Die Ballen sind nach der Art der Textilien geordnet. So kann man einen Ballen voller Babystrampleranzüge finden. Oder man kann einen finden, der voller Damenblusen ist oder der nur aus Jeans besteht.
Diese 44 Stoffballen haben eine weite Reise hinter sich. Von Europa nach Afrika und wieder zurück. In Kenia will die Altkleiderpakete, Mitumba, wie sie dort auf Swahili heißen, keiner haben. Viele landen auf dem Müll. Was Industriestaaten als großzügige Spende nach Afrika verschiffen, schade nicht nur der heimischen Textilindustrie, sagt Gnocchi Njumi. Große Teile davon seien auch schlicht unbrauchbar und würden weggeworfen.
One would imagine that
man könnte meinen, dass der Inhalt der Ballen komplett verwertbar ist, aber das stimmt nicht. Es existiert eine Statistik, die belegt, dass bis zu 40% davon völlig unbrauchbar ist. Ein Großhändler kauft gewissermaßen blind diese Kleiderpakete. Es ist für ihn wie ein Glücksspiel. Wenn er den Ballen öffnet, stellt er fest, dass ein großer Teil der Ware unbrauchbar ist. Der landet dann direkt auf der Müllkippe.
Die 5 AktivistInnen vom Nest-Kollektiv arbeiten seit 10 Jahren in den Bereichen Film, Mode, Literatur und bildende Kunst. Bekannt wurden sie mit der preisgekrönten Anthologie Stories of Our Lives, Geschichten aus unserem Leben. Kurzfilme über den gefährlichen Alltag junger Queers in Kenia. Dem Nest-Kollektiv geht es um Empowerment, um mehr Rechte von Schwarzen, Unterstützung lokaler Kreativunternehmer, Aufarbeitung des Kolonialismus. Darum, die Kontrolle über die eigene Geschichte zurückzugewinnen. Im Innern der Müllinstallation läuft ein Video. Es handelt von den katastrophalen ökologischen Folgen und dem aussichtslosen Kampf gegen die Altkleidergeschäfte.
So, what we are asking is,
wir fordern mehr Ehrlichkeit in Bezug auf die Art und Weise, wie diese unbrauchbaren Textilabfälle aus den Ländern des globalen Nordens herausgeschleust werden. Wir fordern auch, dass die Tatsache, dass dies überhaupt geschieht, viel stärker ins Bewusstsein gerückt wird. Denn ich glaube, viele Menschen wissen davon nichts. Und die einzigen, die ihre Stimme erheben können, die sich gegen diese Geschäfte wehren können, das ist die europäische Öffentlichkeit.
Während Nyoki Njumi auf einer Parkbank am Rande der Karlsaue dieses Interview gibt, inspizieren zahlreiche FahrradfahrerInnen und SpaziergängerInnen die Installation in der Karlsaue. Return to Sender ist eine Attraktion in Kassel. Politischer Aktivismus, der aber nur auf den ersten Blick bunt und Instagram-tauglich daherkommt.
Ich glaube, dass die Kasseler sehr neugierige Menschen sind. Wir haben vorhin darüber gescherzt, dass es viel verlangt ist, von der gesamten Öffentlichkeit einer Stadt zu verlangen, ihre Türen zu öffnen, dass sie während der Documenta zum Lernort für das Lernen aller wird. Das ist eine sehr große Sache, wirklich eine sehr große Sache.
Sabine Oelze über das Nest Collective auf der Documenta in Kassel. Der Theatermann Andriy Joldak hat die Ukraine schon vor fast 20 Jahren verlassen. Er hatte in Charkiw das Theater geleitet. Im Westen sorgte er danach mit radikalen Fantasien für Aufsehen. Vom ersten Joldak-Gastspiel an der Berliner Volksbühne blieb eine Art Folterszene in Erinnerung. Das Ensemble bewarf einen älteren Kollegen eine gefühlte Ewigkeit lang mit rohen Eiern. Joldak wurde zum europäischen Senkrechtstarter, arbeitete aber auch in Russland. Jetzt hat er den eigenen Namen allerdings von allen Inszenierungen dort zurückgezogen. Er komme erst wieder zurück, wenn dort kein Unrechtsregime mehr herrsche. Mittlerweile ist er im Musiktheater zu Hause. In Freiburg hat Joldak jetzt Giuseppe Verdis Klassiker Macbeth inszeniert. Michael Lages war dort.
Mit nur 2 Bildern auf den Vorhang projiziert, verweist Andriy Joldak auf das blutige Drama, das die alte Heimat des Regisseurs gerade durchleidet. Auf einem ist die Figur des geschundenen Christus abgenommen worden vom Kreuz und wird in eine Art Schuppen verladen. Vom anderen blicken leere, tote Fensterhöhlen das Publikum an, vermutlich nach einem russischen Bombenangriff. Mehr braucht's nicht, um zu ahnen, dass Shakespeares Höllentrip des schottischen Kriegers und Königs Macbeth auch in der Version, die Giuseppe Verdi 1848 uraufführen konnte, auch sehr aktuelle Entsprechungen hat. Nicht was die Figuren und politischen Konstellationen, aber allemal was das Streben nach Macht betrifft, das unausweichlich ins Inferno führt. Dabei klingt ja Verdis Musik oft überhaupt nicht finster, eher avanti popolohaft, kämpferisch fröhlich, als gehe es um die italienische Republik und nicht so sehr ums schottische Königtum. Im Finale, nachdem das Königspaar besiegt ist, wird das unterdrückte Land mit einer Art Jubelfanfare befreit. Aber Vorsicht, auch Malcolm, der neue Herrscher, lässt sich da schon die Zukunft vorhersagen, wird schon umgarnt durch die 3 Hexen. Womöglich kommt alles immer nur schlimmer, nachdem das Volk sich ausgejubelt hat. Sehr energisch und auftrumpfend, speziell nach dramatischen Pausen, treibt der Freiburger Kapellmeister Ektoras Dardanis Orchester und Chöre voran. Macbeth ist bei Verdi ja auch eine Volks- und das heißt eine Choroper. André Żoldak hat die vielen starken Stimmen links und rechts auf der Vorbühne platziert. Sie kommentieren von dort aus kollektiv und solistisch. Der Kern des Raumes, vom Regisseur gemeinsam mit dem Neffen Daniel Żoldak entworfen, hat derweil das Zeug zur Weihestätte der Macht. Als Spuren führen rote Teppiche hinüber und herüber. Vorn an der Rampe kann ein Grab ausgehoben werden. Der Clou aber hängt oben an der hinteren Kulissenwand. Eine Art ablaufender Zeit in Gestalt der lateinischen Ziffern 1 bis 12. Ab und zu fällt eine Zahl herunter. André Żoldak hat viel Fantasie auf die Hexen verwandt. Nichts an ihnen ist hässlich. In langen Sprüngen driften sie als feenhafte Tänzerinnen durchs Bild und eine von ihnen bleibt Macbeth bis in den Tod treu zur Seite. Deutlich zeigt Żoldak aber mit Verdi, wer stets die treibende Kraft war in der Katastrophe: die Lady. Immer wieder spielt sie mit der Krone, der Gatte darf sie nur manchmal tragen, wie er im Übrigen auch sonst nicht viel darf, Zärtlichkeit etwa ist sogar beim Tanzen verboten. Dass dieses Paar, anders als bei Banquo und später Macduff, keine Kinder und also auch nichts an niemanden zu vererben hat, wird überaus deutlich. Ist die Macht vielleicht nur Frustschutzmittel in dieser Ehe? Der Gedanke liegt nahe. Roxana Herrera Diaz, die aus Chile kommt, ist die Lady Juan Orozco aus Mexiko, Macbeth. Und auch neben ihnen feiert das Freiburger Publikum im sehr gut gefüllten Haus ein paar weitere lokale Lieblinge. Mit ihnen ist Żoldak ein kompakter und gelegentlich sehr pointierter, vor allem aber immens kraftvoller Abend gelungen. Er lässt ja lange schon nicht mehr mit Eiern werfen, aber die Metaphern sind immer noch markant. Gelegentlich etwa liegen tote Tiere herum. Vertraute Macbeth-Effekte meidet André Żoldak, aber im Video wird bei der Jagd auf Ricke und Rickitz geschossen. Und immer wieder schneit es, schwer und dicht. Macht ist einer der kältesten, traurigsten Abgründe, die die Welt zu bieten hat.
Michael Lages über André Żoldaks Sicht auf Macbeth in Freiburg. Die Kulturmeldungen von heute hat Doris Schäfer-Noske.
Der Stiftungsrat der Kulturstiftung des Bundes hat heute Katarzyna Wielgas-Golimowska zur neuen künstlerischen Direktorin ernannt. Sie wird das Amt im Herbst von Hortensia Völkers übernehmen, die die Verpflichtung ihrer Nachfolgerin sogar als einen Coup bezeichnet hat. Wielgas-Golimowska bringe vielfältige Kenntnisse und Erfahrungen aus der internationalen Kulturarbeit und auf dem kulturpolitischen Parkett mit zu Völkers. Sie sei mit der deutschen Kunst und Kultur bestens vertraut und könne darüber hinaus osteuropäische Perspektiven und die des Nahen Ostens einbringen. Die niederländische Literaturwelt trauert um den Schriftsteller Remco Campert, der im Alter von 92 Jahren gestorben ist. In den Niederlanden war er eine Institution als Schriftsteller, aber auch als Kolumnist der Amsterdamer Zeitung De Volkskrant. Parallel zur Gruppe 47 in Deutschland gab es in den Niederlanden die Gruppe Die 50er, eine Generation von Lyrikern und Erzählern, die sich damals dem Jazz, dem Existenzialismus und radikalen Sprachexperimenten verschrieben hatten. Remco Campert war einer von ihnen. In Deutschland war er dagegen wenig bekannt. Erst 2005 wurde mit seinem Roman Eine Liebe in Paris zum ersten Mal ein Buch von ihm ins Deutsche übertragen. Auch der Autor Michael Preute ist gestorben im Alter von 85 Jahren, besser bekannt unter seinem Künstlernamen Jacques Berndorf. Nach Berndorf in die Eifel zog sich der gebürtige Duisburger nämlich nach einer persönlichen Krise zurück und wurde für seine Eifel-Krimis berühmt.
Es ist eine für mich ideale Landschaft, still, ein bisschen verträumt, sehr abseits. Doch es ist immer noch der schönste Arsch der Welt.
Seine genau recherchierten Geschichten mit der profunden Ortskenntnis gelten als Vorreiter des Regionalkrimi-Booms. Zuvor hatte Berndorf als Journalist gearbeitet und aus den Kriegs- und Krisenregionen der Welt berichtet. Und wie jetzt erst bekannt wurde, ist Ende Juni auch Jan Mynarek gestorben, im Alter von 76 Jahren. Er war der erste und über Jahrzehnte einer der wichtigsten Solisten des Wuppertaler Tanztheaters Pina Bausch. In mehr als 30 Rollen war er dort zu erleben. Ein großer, muskulöser Mann, der aber auch elegant wirken konnte. Ein Tänzer voller Kraft und zugleich voller Sensibilität und Melancholie. Geboren 1945 in Prag, ließ er sich zuerst zum Koch ausbilden und dann zum klassischen Balletttänzer. Nach der Niederschlagung des Prager Frühlings floh er über Innsbruck nach Wuppertal. Nach dem Ende seiner Tanzkarriere war er ein gefragter Berater weiter am Tanztheater und seine Fotografien zeigten auch die private Seite des Ensembles.
Auch das war Kultur heute. Nach uns die Nachrichten und dann berichten die Informationen am Abend unter anderem über die sogenannte konzertierte Aktion gegen die Inflation im Kanzleramt. Mein Name ist Stefan Koldehoff. Im Namen aller Beteiligten danke fürs Zuhören und fürs Weiterhören.